And action.
You have to find a thing that grabs them by the throat and keeps them in the audience. You have to get the hook, the big hook that keeps them there. And then don't let go, because they are very, very fickle.
Hello und herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder, Episode 13. Ich bin der Joe und der Ted ist da.
Hey!
Und der Luke ebenso.
I'm here as well. Und ich kann immer noch nicht Jimmy Stewart nachmachen.
Now, wait a minute.
Wait a gosh darn minute.
Ich hör's gar nicht erst so.
Das ist der einzige Satz, den ich als Jimmy Stewart halbwegs sagen kann. Aber wann immer ich Jimmy Stewart machen will, sage ich einfach, now wait a minute. Wait a minute.
Wow. Look at that plane.
wir sind in Episode 13 und reden über The Spirit of St. Louis oder auf Deutsch Lindbergh. Mein Flug über den Ozean aus dem Jahr 1957 unter der Regie, natürlich von Billy Wilder, geschrieben in dem Fall, mit wem hat er denn geschrieben? Mit Wendell Mays. Ich habe keine Informationen zu dem. Aber es ist, wie es ist. Und es spielen mit Jimmy Stewart, Murray Hamilton, Patricia Smith, Bartlett Robinson, Mark Connelly und viele, noch gar nicht so viele mehr. Es ist ein relativ konzentrierter Film. Und es ist ein, naja, nicht direkt ein Biopic, aber ein Film über den Flug über den Atlantik von Charles Lindbergh von New York nach Paris. Und der nutzt quasi diesen Flug, um immer wieder Flashbacks einzubauen zu den wichtigsten Entwicklungspunkten in Charles Lindberghs Fliegerleben. Vom Kind, das sich für Fliegerei interessiert, gibt es auch einen, oder? Ganz am Anfang, wenn ich mich recht erinnere. Bis halt, bis er beschließt, das zu tun. Und während also Jimmy Stewart im Cockpit sitzt und hauptsächlich mit einer Fliege sich unterhält, flashen wir immer wieder zurück in die Vergangenheit und erfahren, wie es zu diesem Flug kam. Und Spoiler Alert, er schafft es.
Yeah!
Wie man auf Wikipedia nachlesen kann.
Wie man weiß, wenn man halbwegs mal, keine Ahnung, ich hab das als Kind garantiert gelesen. So mal.
Also, ja, den Namen auf jeden
definitiv
Fall.
Ich habe definitiv so ein Kinderbuch rumstehen, so über diesen Flug und so.
Mhm. Geht's da auch um seinen Antisemitismus?
Ich bin mir ziemlich sicher, nein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es hier irgendwo habe. Ich müsste mal nachschauen. Das wär lustig. Ja, ist es das einzige Biopic, das Wilder gemacht hat? Ziemlich sicher. Also es fühlt sich ungewöhnlich an in seiner Filmografie. Das ist immer wie, wenn bei Hitchcock das ein oder andere Kostümdrama vorkam. So hat sich das angefühlt. Das ist gleich so, one is not like the other. Mhm. Aber es ist ein extrem aufwendiger Film. Ich fange an mit dir, Ted.
Ja.
Wie ging's dir damit? Ich nehme mal an, niemand von uns hat den vorher gesehen, ne?
Nein. Nee, noch nichts von ihm gehört. Tatsächlich auch noch nichts von Lindbergh gewusst. Also ich hatte da keinen Schnittpunkt damit. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, ob er es schafft oder nicht.
Oh.
Aber irgendwie so, ich habe nicht die Spannung gefühlt irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab angenommen, das ist eine positive Geschichte. Also ich habe angenommen, das ist eine Geschichte über jemanden, der es geschafft hat.
Literally die erste Texteinblendung, als der Film beginnt, ist irgendwie, er schrieb Geschichte mit diesem
Flug, genau,
und jetzt sehen wir die, wie es zu diesem Flug kam. Also
stimmt,
der Film verheimlicht das auch nicht wirklich. Der versucht jetzt nicht, die Spannung daraus zu ziehen, wird er es schaffen oder nicht.
Ja. Obwohl er schon so ein paar kritische Momente hat.
Ja, also er versucht quasi dir, die Spannung kommt daraus, was es gebraucht hat, um das zu schaffen.
Ja, genau.
So,
ne? Genau.
Nicht, dass er es geschafft hat.
Genau. So, ja, ich war einfach überrascht, dass es ein Biopic war. Also, dass da nicht irgendwie noch irgendein dramatischer Twist da noch mit reinkam. Ich habe auch lang einfach nicht gecheckt und ich weiß nicht wieso. Das war so, als ob ich habe mich manchmal, so mitten im Film gefühlt, habe ich überhaupt jemals Filme gesehen? Wieso überrascht es mich gerade, dass er die ganze Zeit Flashbacks macht? Irgendwie, ich hab so ein bisschen zu lang gebraucht, um zu checken, was die Struktur von diesem Film ist. Ich so, was? What is happening? Vor allem halt auch, weil ich nicht verstanden habe, wie alt er bei irgendwelchen Momenten war.
Ah, ja.
Weil er überall genau gleich ausschaut. Ich habe am Anfang einfach nicht gecheckt, dass das halt so eine chronologische Flashbacks mehr oder weniger sind, die gezeigt werden. Da war ich etwas verwirrt. Anyway, im Großen und Ganzen, ich finde ihn alright. Und ich finde ihn alright, allen voran, weil Jimmy Stewart diese Rolle hat und er einfach super watchable ist. Also einer dieser Stars, die man einfach bei allem zuschauen kann. Und er trägt für mich diesen Film. Ich finde, wenn er das jetzt nicht performt hätte, glaube ich, ist es so mit das schwächste Skript von, oder nicht das schwächste Skript von Billy Wilder, sondern einfach so diese, da fehlt mir der Biss. Es hat sich so nicht, es hat sich nicht irgendwie bissig angefühlt, nicht witty, nicht so witty angefühlt, wie ich es von ihm gewohnt bin. Und so dieses Spannende oder dann am Ende auch, es ist auch nicht wirklich schmalzig eigentlich. Ich weiß gar nicht. Also ich habe gerade, also das Skript hat für mich nicht so eine Charakteristik, die heraussticht. Ich glaube, das ist eher so das Setup, wie du gesagt hast, einfach so, okay, hier sind die 1000 Challenges, die halt überwunden werden mussten, damit sowas überhaupt klappen kann.
Yeah.
Und da die Aspekte, die ich gemocht habe, die ich am meisten gemocht habe, war so dieses ganze, okay, was muss gemacht werden? Also die ganze Flugzeugbausequenz. Also das hat mir gefallen und ich glaube, das rettet für mich den Film ins Positive. Der Rest ist leider so ein bisschen dull für mich. Hat mich einfach nicht gepackt, um ehrlich zu sein. Ich fand es angenehm, weil ich Jimmy Stewart mag. So, der Rest war so, ja, okay, ich weiß nicht, irgendwas hat da gefehlt. Hat es sogar schwer getan, irgendwie wirklich invested zu sein, überhaupt. So, nachdem dann das Flugzeug schon gebaut war und so diese Intricacies schon quasi durchdiskutiert wurden und dann wirklich der eigentliche Flug dann da war. Also, it's a mixed bag. Also, ich habe die paar Elemente, die ich sehr gut finde, aber der Rest irgendwie fühlt sich flach an.
Alright, Luke, wie ging es denn dir?
Dem kann ich mich gut anschließen. Ich glaube sogar, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Mir hat nicht mal Jimmy Stewart so sehr in dieser Rolle getaugt, wie er mir sonst zusagt, weil ich das Gefühl habe, ich kann, also es ging mir auch bei It's a Wonderful Life so, die Rollen, in denen er earnest ist, und die Earnestness, die in allen seinen Performances mitschwingt, das quasi so potenziert, dass es mir zu earnest wird, quasi, ist hier auch der Fall gewesen. Also Vertigo zum Beispiel kann ich viel mehr appreciaten, weil es auch einfach irgendwie, ich weiß nicht, weil der Film ja anders damit umgeht, aber hier ist es quasi so, wir werden so ein bisschen, er ist ein Draufgänger und er schafft es irgendwie, das natürlich einzufangen, also natürlich sehr gut einzufangen, diese Energie, aber dann wird es mir ein bisschen zu sehr, fast ein bisschen pathetisch an Stellen. Das ist mir sauer aufgestoßen, der ganze Biopic-Aspekt. Ich weiß nicht. Also es gab bestimmt eine Zeit, zu der ich standardisierte Biopics gucken konnte und mochte. Aber es ist, und ich meine, es ist sicherlich ein früher Ableger davon. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch nicht so viele Biopics aus den 50ern angeguckt. Aber es ist gefühlt einfach so, ja, es hat sich einfach nicht verändert über die Zeit und deswegen ist es nichts Neues für mich.
Mhm.
Ja, das ist so irgendwie. Ja, und noch dazu dann irgendwie nebenher so ein bisschen was über Charles Lindbergh nachzulesen, zu denken, okay, alles klar, das ist jetzt der Mann, das den wir unkommentiert ehren wollen mit diesem Film. All right. Ja, keine Ahnung. Also er hat mich wirklich nicht so gut gekriegt. Ich habe ihn mittelgut bewertet. Also es ist schon, er hat seine Merits. Also ich will nicht sagen, dass der Film Banane ist, das denke ich nicht. Aber er hat das Gute gleich das Schlechte aus für mich. Joe, wie ging's dir denn?
Ich fand ihn ganz gut. Ja, ich fand's auch so, dass er, also für einen Billy Wilder-Film extrem trocken ist, weil es ein sehr technischer Film ist, ne? Also es basiert ja auch auf Charles Lindberghs Autobiografie und fokussiert sich halt komplett auf den, jetzt halt in der Main Story, auf diesen Flug und was halt dafür nötig ist, diesen Flug hinzukriegen. Und das ist eigentlich der Teil, der am trockensten ist, aber es ist auch der Teil, den ich am interessantesten fand, weil da ist es einfach so ein bisschen Competence-Porn, was ja was ist, auf das ich durchaus stehe. Also so, viele Leute, also gerade, was ihr erwähnt habt, diese Flugzeugbausequenz, ne, viele Leute, die zusammenarbeiten, um was zu schaffen, was als unmöglich gilt und dann halt auch, also es fühlt sich sehr ernst genommen, also nicht, also manche Aspekte drumherum sind definitiv written, sage ich jetzt mal, ne, also eine Story draus gemacht, die Frau mit dem Spiegel und dieses Amulett, was da ihm reingeschmuggelt wird und so. Das sind alles so Filmmomente, die fühlen sich dann auch fake an, wobei die Frau mit dem Spiegel fand ich ganz cute. Aber es fühlte sich so an, ich hatte das Gefühl, es ist so ein Film, den Miyazaki eigentlich feiern würde.
Jo, ja, ja, das habe ich die ganze Zeit dran gedacht.
Die Fliegerei wird bierernst genommen.
Ja.
Und so, ne, es geht ganz viel darum, was sind die technischen Aspekte, die diesen Flug möglich machen? Was müssen wir, da macht der Film, finde ich, also so ganz viele so ganz klassische Setups und Payoffs, ne? Mhm. Wenn das passiert, dann ist schlecht. Wenn das passiert, dann ist gut. Wenn das passiert, musst du das machen, sonst crashst du. Und dann passiert das natürlich alles über den Verlauf des Films.
Ja.
So, dass wir diese klassischen Momente haben. Mir hat auch der Setup ganz gut gefallen, wo er da einfach im Bett liegt und nicht einschlafen kann und weiß, er muss dann irgendwie 48 Stunden wach bleiben, weil er halt nicht im Flugzeug einpennen kann, sonst stürzt er halt ab. Und so dieser Aufbau, bis dieser Flug losgeht, den fand ich auch ziemlich geil. Mhm. Und was mir generell an dem Film echt gut gefallen hat, ist die technische Umsetzung. Weil ich habe den angeguckt und habe mir die ganze Zeit gedacht, holy fuck, das ist extrem aufwendig. Und das fühlt sich sehr modern an, wie er diesen Flug inszeniert. Also ganz stark aufgefallen ist mir zum Beispiel bei dem Start, ne, wo so viele unterschiedliche Kamerawinkel gefunden werden, die super modern sind, ne, die man aus modernen Filmen, wo es um so technische Sachen geht. Zum Beispiel gibt es so eine Perspektive, wo die Kamera unter dem Flieger angebracht ist und du hast irgendwie die auf Höhe der Räder quasi so, ne, auf dem Landing Gear und du siehst immer, wie das kurz abhebt und wieder runterkommt, kurz abhebt und wieder runterkommt. Und das ist so eine Perspektive, das fühlt sich es hat sich für mich wahnsinnig modern angefühlt, weil ich kenne das so aus jetzt zum Beispiel, hat mich sehr erinnert an Rush zum Beispiel, wo sie diese ganzen kleinen Kameras auf die Formel-1-Autos drauf gemacht haben, um Kamerabewegungen auf diesen Autos machen zu können und Perspektiven zu finden, die man so noch nicht gesehen hat.
Oh.
Und das hat sich super modern angefühlt an dem Film, fand ich. Und generell hat man auch gemerkt, dass die halt an den ganzen Orten gedreht haben. Also klar, wenn Jimmy Stewart im Cockpit hockt, dann ist das alles Real Projection, das ist klar. Aber die echten Flugaufnahmen, die echten Naturaufnahmen, die Aufnahmen von den Orten, wo er drüber fliegt oder auch landet dann, ne? Das war cool. Die Flugstunts von dem Zirkus, in dem er ist, ne? Also so die Echtheit von dem ganzen Unterfangen.
Ja.
Das fand ich alles cool. Die sehr klassischen Biopic-Stufen, klar, das ist so ein bisschen Kitsch und das ist auch, das hat mich jetzt, also emotional war ich jetzt nicht wahnsinnig involviert in diesem Film. Keine Ahnung. Also ich fand auch die Struktur in dem Sinne ein bisschen, ich sag mal, befremdlich oder bin ich ganz warm geworden mit der, einfach weil sie dir am Anfang natürlich sagt, dass der Flug klappt und der kommt in einer Zeit raus, wo jeder diesen, also naja, wobei kann man sich dann darüber unterhalten, ob sich da noch jeder dran erinnert hat an diesen Flug, was 30 Jahre später, aber so der Film geht davon aus, dass du weißt, dass dieser Flug glückt und versucht dann halt kleine Geschichten zu finden, die er darin erzählt und wenn das, wie gesagt, wenn das diese technischen Sachen sind, dann hat mir das so gut gefallen, wenn das eher so in die kitschy Biopic Richtung geht, ja, dann war es mir ein bisschen flach und ich hatte auch das Gefühl, der Film versucht eben gerade absichtlich, sich nicht zu tief mit seiner Geschichte, mit seinem Privatleben zu beschäftigen, sondern sich sehr auf diesen Flug zu konzentrieren. Warum, kann sich jeder denken, der ein bisschen was über Lindberghs Privatleben weiß. Ja, also ich glaube, so war mein Erlebnis mit dem Film. Ich war immer wieder beeindruckt von der Machart, von der technischen Umsetzung, die ich einfach richtig geil fand, sehr super modern. Jimmy Stewart mag ich generell, also der war cool. Über die Confusion mit seinem Alter können wir gleich reden, weil er war viel zu alt für die Rolle. Ja, ist kein Highlight jetzt in Wilders Filmografie, aber ich mag ja so, also ich mochte das auch in Hitchcocks Biografie, wenn so Filme drin waren, die so ungewöhnlich waren für ihn. Ja, weil es spannend ist, ihn so ein bisschen außerhalb seines Elements zu sehen. Also das fand ich interessant. Ich habe wahnsinnig viele Hintergrundinfos zu diesem Film.
Alrighty.
Zu Beginn ein paar davon, um uns reinzubringen. Also Billy Wilder selber, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel drüber gefunden, warum er jetzt ausgerechnet diesen Film machen wollte, außer dass Billy Wilder halt den Flug Charles Lindberghs 1927 als einschneidendes Erlebnis für sich beschrieben hat und halt so wie für alle Europäer ist so O-Ton, was er gesagt hat, ne, weil es halt in Europa ein Riesending war, dass er da gelandet ist und dass er halt, er hat dann wohl die Rechte an der Biografie kaufen lassen für wohl eine beträchtliche Summe, weil King Vidor war wohl zeitgleich, hat sich mit Lindbergh getroffen, um die Rechte zu kriegen an dem an dem Buch, an der Geschichte. Und Lindbergh hatte dem wohl mündlich zugesagt und plötzlich kam Billy Wilders Produzent und hat ihn quasi einfach abgekauft.
I'm giving you double.
Also King Vidor hat so gesagt, dann kam der Produzent, das Name ich gerade vergessen habe, und hat ihm mehr Geld geboten für die Rechte, als ich überhaupt für den Film ausgegeben hätte. Mhm. So, also das wird schon im Millionenbetrag irgendwo gewesen sein.
Damn.
Ja, die Hauptrolle wurde zuerst John Kerr angeboten, ein Schauspieler, den man jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so wahnsinnig kennt. Und dieser hat tatsächlich abgelehnt wegen Charles Lindberghs Pro-Nazi-Sympathien und seinen rassistischen und antisemitischen Äußerungen. Also ja, das war durchaus bekannt. Also ich meine, logischerweise, wir sind im Jahr 56 dann oder 55, als das losgeht. Und das ganze America First-Ding und so weiter war ja während dem Zweiten Weltkrieg. Jimmy Stewart hingegen, der hat sich wohl extrem darum bemüht, an diese Rolle zu kommen, einfach weil der Lindbergh-Flug für ihn auch ein zentrales Erlebnis war als junger Mann. Der Flug ist nämlich an Jimmy Stewarts 19. Geburtstag damals gestartet. Mm. Und der hat das extrem verfolgt und war ja auch, also Jimmy Stewart war Pilot, der hatte einen Pilotenschein und hat sich dann ja auch, da haben wir schon mal drüber geredet, bei It's a Wonderful Life zum Beispiel, dass er sich ja für im Zweiten Weltkrieg dann freiwillig gemeldet hat und ist im Zweiten Weltkrieg in das Army Air Corps, bevor es die Air Force wurde, gekommen und wurde da, hat da die gesamte Laufbahn im Prinzip vom Private bis zum Brigadier General durchlaufen. Mhm. Also und ist somit krass. Der Schauspieler, der höchstrangigste Schauspieler, der jemals im amerikanischen Militär war. Also der hat ziemlich krasse Sachen gemacht im Zweiten Weltkrieg, kann man sich ruhig mal anlesen. Also auch so, der hat sich freiwillig gemeldet und hat dann extra sich bemüht, in Aktion zu kommen, weil er befürchtet hat, also am Anfang hat man ihn halt für Einzugsvideos, also ne, für so Promotion-Videos und so weiter benutzt, halt, wofür man Schauspieler halt so benutzt hat, wenn die Teil der Armee sind. Und der hat sich dann drum bemüht, dass er wirklich Missionen fliegen darf und stinknormaler Pilot halt werden konnte und ist dann da so die Karriereleiter innerhalb der US-Armee hochgeklettert. Krass. Deswegen, der war sehr flugversessen, ja. Sagen wir es mal so. Und mit 47 Jahren zu der Zeit dann war er halt eigentlich deutlich zu alt, um den damals 25-jährigen Charles Lindbergh zu spielen und durchlief extremes Training, Diäten und alles Mögliche, was halt so möglich war, um so jung wie möglich auszusehen. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor darin, dass er halt in allen Flashbacks gleich alt aussieht, weil er halt einfach über 20 Jahre zu alt ist für die Rolle. Eigentlich.
Also in den Flashbacks ist er dann sogar so Teenager oder wie? Eigentlich.
Ja. Also 18, 19, 20, so in die Richtung, ja.
Witzig.
Das ist die Sache, weil es fühlt sich so an, dass irgendwie 20 Jahre dazwischen sein sollen. Ich bin davon ausgegangen, ja, er ist 40.
Lass es maximal 10 sein, aber ja.
Ich bin davon ausgegangen, er ist Mitte 40 beim Flug und dann dementsprechend sind die anderen Sachen so um 1900. Und dann war ich so, passt das mit den Flugzeugen?
Ja, ich weiß. Ja, nicht ganz.
Oh, shit. Ja, nee, genau. Also es ist schon kein riesiger Zeitabschnitt, der da verkörpert wird, aber halt Jimmy Stewart 25, also ich habe ihm schon abgekauft, dass er nicht 47 ist. Das habe ich ihm abgekauft. 25 ist ein Stretch. Noch jünger ist unmöglich. Jimmy Stewart wollte diese Rolle so sehr, dass er auf ein Gehalt verzichtet hat für diesen Film. Und quasi nur Prozente an den Einspielergebnissen als Bezahlung genommen hat, was keine gute Idee war, wie wir später erfahren werden. Damn. Und Charles Lindbergh selber war überhaupt nicht happy wohl mit Jimmy Stewarts Casting. Er hätte viel lieber Anthony Perkins gewollt. Das war Charles Lindberghs Vorstellung, wer ihn spielen sollte. Aber er war wohl eben sehr beeindruckt von Jimmy Stewarts extrem akkurater Performance, was alle technischen Aspekte des Pilotseins anging. Logischerweise, weil er selber Pilot war. Also halt das ist auch das, was ich gemeint habe, ne? Der Realismusfaktor an diesem Film ist wohl extrem hoch. Mhm. Ja. Ja, die Dreharbeiten für den Film, das würde ich, glaube ich, noch kurz sagen, gingen von August 1955 bis März 1956. Mhm. Ursprünglich geplant waren 64 Drehtage, das ist mit der Zeit explodiert auf 115 insgesamt. Was hauptsächlich an den langwierigen echten Flugaufnahmen lag und dem Dreh halt an den ganzen Originallocations entlang von Lindberghs tatsächlicher Route. Also die sind halt immer an die Orte gegangen und haben vor Ort Flugaufnahmen gemacht.
Ah, krass, okay.
Ja, das ist heute noch aufwendig, das war damals noch mal aufwendiger. Und das Geile ist, die Luftaufnahmen wurden aus einem zur Kamerabühne umfunktionierten B-52-Bomber gefilmt.
Holy shit.
What? Ja, also wo eigentlich die Geschütze sind, glaube ich, so habe ich das verstanden, hat da jemand quasi ein Kameragestell reingebaut. Das heißt, die haben drei Replikas gebaut von der Spirit of St. Louis für unterschiedliche Sachen. Halt eine, die fliegen konnte, eine, die nur für Ground-Sachen war, eine, in die man rein konnte und so. Hat insgesamt 1,3 Millionen Dollar allein schon gekostet, diese drei Replikas zu bauen. Und dann sind die quasi mit diesem Replika an die Orte gegangen, haben das Replika dahin transportiert, haben den B-52-Bomber dahin transportiert. Und dann sind die quasi mit dem Bomber neben dem Flugzeug hergeflogen und haben es gefilmt. An den Originalschauplätzen. Das ist schon irgendwie geil, finde ich. Also es ist irre, aber geil.
Es ist irre. Es ist irre. Das ist so das erste Mal, wo du, da stimme ich dir jetzt zu. Das ist einfach so, das hört sich nicht nach Wilder an. Das hört sich nach so.
Ja, ne?
Das hört sich nach einem ganz anderen Regisseur an, der so eine ganz andere Art von Film macht. Und das ist lustig, dass er so out of his element ist, so ich mache irgendwie was anderes und ich gehe trotzdem so ganz blazing. Ich hau einfach nur alles rein und mache da wirklich extremen Aufwand. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Und ich glaube, da wundert es dann auch nicht, dass Wilder gesagt hat, er hat jeden Location-Tag an diesem Film gehasst. Weil er generell Location-Drehs hasst. Er hat sich selber als Regisseur bezeichnet, der eigentlich nur im Studio drehen will, nicht vor die Tür gehen. Und ja, er hat sich wohl furchtbar gelangweilt, hat er gemeint, wann immer irgendwelche Flugaufnahmen gemacht wurden. Aber war trotzdem die ganze Zeit dabei, weil ich meine, normalerweise würde das ja eigentlich, ist das Second Unit Arbeit, da muss jetzt nicht der Regisseur dabei sein eigentlich. Aber er war bei allem dabei und hat sich zu Tode gelangweilt und fand es furchtbar.
Ja, das ist ja ein bisschen selbst schuld, wenn er sich schon selber zwingt, dabei zu sein.
So viel würde ich, glaube ich, mal so als Startinformationspaket zu diesem Film geben. Und starte wie immer mit meiner Einstiegsfrage. Gibt es Aspekte, Szenen, irgendwas an diesem Film, worüber ihr als erstes reden wollt?
Ja, eigentlich genau das, was ich erwähnt hatte, mit der ganzen Sequenz mit dem Flugzeugbau und mit den Charakteren. Das war auch das allererste, was mir in den Kopf kam, weil ich jetzt, um nochmal die Episode zu daten, Boy and Heron kam vor kurzem raus, ich habe mir Miyazaki-Filme angeschaut und ich musste direkt an Wind Rises und Porco Rosso denken. Also ich musste halt einfach an Miyazaki denken, als es um den Flugzeugbau ging, und ich fand den Aspekt sehr schön. Und da fand ich so, das eine Mal, wo ich auch Charakter in den Nebencharakteren gespürt habe. Sondern das sind die hängen geblieben sind. So alle anderen, die sind dann nochmal vereinzelt, einfach nur in einzelnen Erinnerungen. Das waren die jetzt so ein bisschen länger im Film so mitgegangen sind, vom Kennenlernen bis zum, also über dem Aufbauen bis zum, okay, das Flugzeug ist fertig und wir lassen dich jetzt gehen. Und deswegen hat es auch für mich so stark funktioniert, weil einfach erstmal das für mich der interessanteste Aspekt. Und einmal wegen den guten Charakteren, aber vor allem wegen einfach, wie du gesagt hast, auch dieser technischen Akkuratität. Einfach so wirklich, wir gehen die ganzen Punkte ab. Wir diskutieren das jetzt hier wirklich durch. Was muss gemacht werden? Wo tun wir die Spiegel rein? Welche Problematiken entstehen? Also, wenn das der Film gewesen wäre, also, auf 90 Minuten gestretcht, ich glaube, damit hatte ich eine super Zeit gehabt. Geile Sequenz. Ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen will. Ich wollte es einfach nochmal explizit erwähnt haben.
Ich glaube, ich habe es schon mal in diesem Podcast erwähnt. Ich glaube schon mehrfach. Aber ich habe mal in einem Stück mitgespielt, wo es um die Erfindung des Fernsehens ging, das von Aaron Sorkin geschrieben wurde. Und da gab es auch in dem Stück immer wieder Sequenzen, wo das quasi so der Hauptfokus war, also einfach die Challenges, auf die sie trafen und wie sie es damit umgehen sollen. Und ich habe auch diese Rolle gespielt von dem Typen, der am Ende das Fernsehen erfunden hat, und ich fand es unendlich langweilig, tatsächlich. Ich persönlich, ich glaube auch nicht, also die Inszenierung war eigentlich gut und das Stück ist auch gut geschrieben und es ist knackig und das ist cool, aber es war irgendwie immer das Uninteressante für mich. Also ich glaube, das Interessante ist, die Momente, in denen dann was funktioniert, ja, aber einfach quasi das Gefühl haben von, okay, ich muss jetzt irgendwie hier, ich höre mir jetzt so eine halbe Vorlesung an. Natürlich eine im Tun, ist mir schon klar, aber irgendwas in mir schaltet da einfach ab und schaltet auf
Autopilot.
Weißes Rauschen. Ja, auf Autopilot, genau. Das ist einfach so, okay, das Gefühl von, oh, wir schaffen es jetzt und jetzt funktioniert es und oh, das ist natürlich, das connected mit mir schon, aber irgendwie der Weg dorthin ist für mich so, okay.
Ja, ich kann es sehen. Aber für mich ist halt so ein Heiß-Aspekt. Also das ist so ein Heiß-Movie-Aspekt. So
total,
einfach,
total.
Ja, stimmt. Wir gehen die Planung durch. Das muss klappen, damit es funktioniert. Und dann ist es auch so ein Establishen von den Stakes, quasi einfach zu sagen, du hast keine Scheibe vor dir, du siehst einfach nichts. Wir müssen uns überlegen, wie du überhaupt irgendwie einen Blick in die Außenwelt kriegst, weil du einfach nur vollgestellt bist mit 10 Tanks, weil wir über den Atlantik müssen. Also quasi der Aspekt. Also ich denke immer an Heist-Movies, wenn es um sowas geht. Und das sind auch immer meine Favorite-Aspekte da. Einfach nur dieses. Und da ist auch der große Aspekt von dem Competency-Porn, was Joe gemeint hat. Mhm. Da war halt einfach so, okay, wir sind hier Ingenieure, Techniker, Piloten, alle, die zusammen so ihr Wissen zusammenfügen, um ein Problem zu lösen. Es ist halt Problem-Finding in the movie. So, also diese Sequenzen. Und das gefällt mir einfach sehr.
Das ist auch der innere Star Trek-Fan in mir, der sowas liebt. Weil Star Trek basiert komplett auf sowas, ne? Einfach, ich mag es, einer Gruppe von hoffentlich interessanten Charakteren dabei zuzuschauen, wie sie Probleme lösen. Und was die Probleme sind, ist erstmal scheißegal. Ja. So, ne? In einem Heist-Movie ist es, wie klauen wir das? In Star Trek ist, wie lösen wir Sci-Fi Gobbledygook XY? Mhm. Und hier ist es, wie lösen wir Technobabble XY? Der natürlich in dem Fall real ist, aber das könnte mir noch so egal. Also das ist mir scheiß wurscht, aber solange es halt einigermaßen verständlich gemacht wird, die Problematiken, wie du ja gesagt hast, mit diesem, oh, du kannst nicht nach draußen gucken. Ah, interessant, wir lösen das über dieses Periscope. Oder auch, was ich zum Beispiel super interessant fand, war, dass er ja immer die Tanks umschalten muss, damit die gleichmäßig leerer werden, damit es keine Imbalance gibt vom Flieger, so, ne? Und wo er sich dann dieses Diagramm aufzeichnen muss, wie er die Hebel stellen muss, alle Stunde und tracken muss, wie er die Tanks leert, Stück für Stück, damit das richtig ist und so. I don't know, ich mag sowas. Also ich spring da total drauf an. Und ich fand auch, wir haben ja, ihr habt ja gesagt, so, das fühlt sich am wenigsten Wilder-esque an, so das Drehbuch bisher, ne? Wo ist der Witz und so weiter? Dem stimme ich zu, also es ist mit Abstand der trockenste Film von ihm bisher. Es gab immer mal so kleine Momente und hier war zum Beispiel einer, wo er das erste Mal in diese Fabrik reinkommt und dann der Chef der Fabrik, was macht der brät irgendwie Steaks auf irgendeinem technischen Ding oder so und checkt erstmal nicht, dass er derjenige ist, der wegen dem Flugzeug kommt und so. Und da waren so diese kleinen Wilder-Momente drin, fand ich. Die gab es hier und da. Und gerade in dieser ganzen, wir bauen jetzt diesen Flieger-Sequenz, da war, glaube ich, noch gefühlt am meisten davon. Mhm. Und dann auch immer mal in den Flashbacks, also zum Beispiel, wo er diesen Pfarrer rumfliegt.
Pfarrer, wo er da beim Militär ankommt. Ah ja, das war auch so schön.
Ja.
Das war halt schon, das war an die Grenze mit diesen auseinanderfallenden Flugzeug. Einfach so, ihr habt mich gerufen. Ja.
Das fühlte sich wie ein Filmmoment an, aber halt wie so ein Wilder-Moment. Ne? Also da arbeitet der Film auch manchmal so ein bisschen gegenläufig. Ne? Also auf der einen Seite hyperrealistisch, auf der anderen Seite halt schon so ein bisschen. Deswegen fühlt sich jetzt vielleicht als Wilder-Film auch nicht so, ne, ist es jetzt nicht ein Highlight seiner Karriere, weil es halt nicht so, weil er eigentlich seine Stärken so ein bisschen abschwächen muss, wenn er den Film machen will, wenn er einen Film machen will, der Realitätsbezug hat und mehr so ein Thriller ist über den Human Spirit, was weiß ich. Ne?
Ja, je länger ich drüber nachdenke, tatsächlich ist gar nicht so der, waren es gar nicht die Flashbacks und so der Biopic-Aspekt, der mich verloren hat. Es waren eigentlich die In-the-Moment-Aufnahmen von, als er gerade am Fliegen ist. Weil vielleicht hat sich so ein bisschen monoton angefühlt, aber so nach dem Zusammenbauen, also nachdem das Kapitel abgeschlossen ist und er dann wirklich so durch seine Etappen geht, so er lernt erst das Fliegen, dann ist er dort, dann ist er dort, dann ist er Leder, dann ist er irgendwie, wie heißt das, Zirkusflieger und dann geht er zum Militär.
Ja.
Da hat es so extrem angefangen, sich inorganisch anzufühlen mit seinem inneren Monolog, also so dieses, oh ja, this reminds me of the time I used to do this.
Ja, ja, ja.
So, als ob halt so zwei Charaktere miteinander reden. Do you remember the time when? Und dann
ich fand es ja noch ganz, also falls man das halbwegs elegant nennen kann mit der Fliege, dass er zumindest etwas hat, was er ansprechen kann, die ist ja dann auch irgendwann weg und dann wird es sehr, okay, wir zwängen das jetzt in dieses Filmkorsett, weil wir das halt so machen wollen.
Ja, ja.
Aber ich muss sehr lachen, weil wir ja mal bei, ich glaube in der allerersten oder in der zweiten Folge, hatten wir über einen Film geredet, den er nur geschrieben hatte, Hold Back the Dawn, wo es um seine Immigration-Erfahrung ging, falls ihr euch erinnert, wo dann ein anderer Regisseur den gemacht hat, weil er da selber noch nicht Regie geführt hat und wo er eine Szene reingeschrieben hatte, wo sich einer mit einer Kakerlake unterhält und dann haben der Schauspieler und der Regisseur entschieden, niemand unterhält sich mit einem Insekt und haben diese Szene abgeändert und das war der Grund, warum er beschlossen hat, er muss selber Regie schief hören. Hm. Und ich musste sehr lachen, wo der plötzlich hier angefangen hat, mit einer Fliege zu reden, weil ich mir gedacht habe,
da ist es. Gemacht.
Und es funktioniert. Es funktioniert. Ich fand, das funktioniert.
Ja, voll.
Ich fand, das war ein cutes Storytelling-Device, um einen Grund zu geben, warum er jetzt hier Monologe führt.
Ja.
Und als die Fliege nicht mehr da ist, dann ist irgendwann, ja.
Ja.
Aber man hätte die Fliege auch nicht die ganze Zeit da halten können. Also es ist halt, das Konstrukt ist ein bisschen sperrig, deswegen, also
ich, ja. Total, total. Für mich war es auch so, da, es hat sich einfach, es hat mich nicht rausgeholt, aber es hat sich halt so, je öfter es wiederholt wurde, desto mehr hat es sich inorganisch angefühlt.
Ja.
Und der einzige Grund, wieso ich mitgegangen bin bis zum Schluss, war einfach, weil Stuart einfach so was Sing-Songy-Erzählerisches hat, wenn er anfängt zu reden und so, ah, okay.
Er ist halt so ein Märchen.
Ja, genau, total. Den kann ich da wirklich abkaufen, dass er einfach so abschweift und dann fängt so über sich zurückerinnert, so ihn als Person. Aber auch nur, weil ich ihn als middle-aged guy im Film gesehen habe. Also wenn ich geglaubt hätte, er ist 25 und er fängt an so zu quatschen, ich so, nah, I don't see it.
Ja, ja.
Als 25-Jährige. That reminds me of the time when...
Damals!
Ja, genau. Genau das. Ein 25-Jähriger, der sagt, damals, als du 10 warst, oder was?
Ja, es ist halt auch als Biopic über einen 25-Jährigen eine weirde Struktur, eine Rückerinnerungsstruktur zu haben, ne? Also das ist, glaube ich, auch generell schwierig, wenn man jetzt einen Film über, also ja, einen biografischen Film über einen extrem, zu dem Zeitpunkt extrem jungen Typen machen will. Also der hat halt nicht viel, an das er sich, also der hat viel, an das er sich zurückerinnern kann, offensichtlich, aber es ist halt einfach so was, es fühlt sich halt an wie eine ältere Person, wie jemand, der auf ein Leben zurückblickt und das tut er halt nicht.
Ja. Der Mann hat nämlich noch lang genug gelebt danach.
Ja. Um ganz schön interessante Dinge zu tun.
Ja.
Also, man kann sagen, was man will. Das ist ein faszinierendes Leben. Ja, das kann man wohl sagen.
Man kann sagen, er hat gelebt. Er hat gelebt.
Er hat, ne, also ist ja auch, ne, der hat diesen Flug gemacht und dann irgendwie ein paar Jahre, es war nach dem zweiten, ich meine, irgendwann wurde dann sein Baby entführt, ne, das war ja auch so ein Riesending.
Ja, ja.
Das Lindbergh-Baby. Und das hat ihn ja, glaube ich, so ein bisschen over the edge getrieben.
Was dann auch die, das habe ich auch nachgelesen, dass quasi dieser Fall dazu geführt hat, dass Kidnapping zum Federal Crime gemacht wurde, damit sie dann über State Borders die Leute verfolgen konnten. Auch verrückt irgendwie. Also dieses System habe ich auch nie so richtig kapiert, warum das so ist in den USA.
Föderalismus halt, ne? Ja, jeder Staat. Also es ist halt viel liegt bei den Staaten. Bei uns auch. Und bei uns ist es halt ein bisschen anders, aber.
Das ist halt so unnötig. Also.
Ja, es ist halt, man muss sich halt gut fragen, was lohnt sich,
föderal
zu organisieren und was nicht. Aber das ist ein anderer Podcast.
Hä? Wollen wir keinen juristischen Podcast über die USA machen?
Das wäre interessant, wenn einfach lauter Nicht-Juristen einen juristischen Podcast machen.
Ja, genau, einfach vollkommen unqualifizierte Aussagen.
Let's discuss federalism. Du pro, ich contra.
Ja, so wie ein Parteitag der AfD.
Apropos Rechtsextreme, Charles Lindbergh.
Yay!
Ja, also das ist tatsächlich aber auch, woher ich den, ich glaube da, also ich hatte als Kind definitiv so ein Buch über diesen Flug und ich erinnere mich irgendwie noch halbwegs an eine Fernsehdoku, die ich mal gesehen habe als Kind über die Lindbergh-Baby-Entführung. Und deswegen war mir dieser Name ein Begriff.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe es lange nicht zusammengebracht, diese zwei, also Charles Lindbergh-Baby und das ist derselbe Typ. Oh, krass. Zwei krasse Ereignisse in seinem Leben und dann, dann halt auch noch sehr viel politischer Scheiß, über den wir vielleicht irgendwann noch reden können.
Yeah.
Und weil wir gerade davon geredet haben, ne, dass es noch so ein junger Dude war und dass es sich dieser Film fast mehr anfühlt als ein Biopic über jemanden, der ein bisschen älter ist. Ne? Im Film, und das habe ich ja gesagt, das hat mir eigentlich gut gefallen, ist ja dieses das Setup, ist, dass er da nachts wach liegt und nicht schlafen kann, aber eigentlich sollte er schlafen, weil er muss dann 48 Stunden wach bleiben und er ist nervös und der ganze Scheiß. In Wirklichkeit war er die ganze Nacht einfach Party machen.
Geil.
Davor.
Auch ein
weil er war
sehr
25.
25-jähriger Moment.
Total. Aber ne, das ist halt auch Teil davon. Also klar, auf der einen Seite, wenn die Jimmy Stewart gezeigt hätten, wie er irgendwie die Nacht einen drauf macht davor, das hätte man ihm nicht abgekauft einfach. Ne?
Ja.
Dafür war er definitiv zu alt. Aber das tut natürlich alles dazu beitragen, das trägt alles dazu bei, dass dieses Gefühl entsteht von, okay, das, ne, wenn man es eben nicht weiß, das ist eher einer, der Ende 30 ist oder so, als er diesen Flug macht.
Ja, und es ist ja auch das dramatischere Setup. So, es ist ein bisschen. Mhm.
Es ist ein gutes Setup.
Es gibt Tiefe dem Charakter und nicht so, ja, okay, er war halt Party machen.
Ja.
Und deswegen ist er eingepennt
so ein bisschen. Ja, es ist halt ein anderer. Ne, wenn das so ein Aaron Sorkin-Film wäre, weil wir gerade drüber ihn geredet haben, könnte ich das total sehen. Irgendwie so. Du hast so seine Leute, die da, die Reporter, die sagen, ah, Lindbergh schläft, bereitet sich auf den langen Flug vor, cut to, er betrinkt sich mit Freunden irgendwo im Hangar oder so. Ne?
Ja.
Das wäre auch ein interessanter Kontrast, aber es ist ein sehr anderer Charakter dann, als der, den wir hier präsentiert bekommen. So, ne? Und hier ist es halt sehr filmisiert, sehr geschönt, das Ganze.
Ja. Irgendwie bringt halt automatisch dieses Bild von Determination und irgendwie alles for the cause.
Ich meine, thematisch ist es rund, ne? Es ist ein Film eben nicht über diesen Flug selber schon, aber halt über den menschlichen, den Human Spirit, was sagt man da auf Deutsch? Den
Willenskraft.
Spirit. Willenskraft, genau. Menschliche Willenskraft, etwas zu erreichen, was unmöglich ist, ne? So dieses Streben nach mehr, nach größerem, bla bla bla. Ne? Darum geht es ja mehr thematisch in diesem Film und dafür macht das Setup 100% Sinn, ne? Da ist es genauso. Er hadert mit sich selber und am Ende schafft das dann doch. Ne? Triumphiert der menschliche Spirit über die Widrigkeit.
Total. Ja, nee, also und jetzt wo du es sagst, genau weil es so rund ist und weil es so gut filmisch funktioniert und so als so eine komplette Arc ist, fühlt es sich, also deswegen habe ich es auch am Anfang nicht so verstanden, weil es fühlt sich irgendwie auch nicht nach einem Biopic von einer realen Person an. Es ist einfach so ein Ticken zugeschönt.
Mhm.
Und wir sind es halt eigentlich auch gewohnt eigentlich, dass wir immer so einen Lowpoint haben, wenn wir ein Biopic anschauen und das fehlt dir einfach komplett, weil es einfach weniger um die Person geht, sondern einfach nur auf das Event. So, was hat man gebraucht, um das hinzukriegen? Was für eine Person hat man gebraucht, was für Expertise hat man gebraucht, aber nicht so, wer ist die Person wirklich. Und es macht auch in Retrospekt Sinn, weil Billy Wilder einen Film über ein Ereignis machen wollte. Das war ihm so wichtig, dass das passiert ist und er wollte über den Flug. Also ob es jetzt Lindbergh war oder Person XY, irgendein anderer Flieger, das wäre ja scheißegal gewesen.
Besser, wenn es jemand anderes
gewesen wäre. Ja, ich weiß.
Der kein Nazi-Sympathisant war.
Ja, total.
You know.
Aber ich glaube so, selbst wenn, wäre es komplett der gleiche Film gewesen. Also davon
geht es mal total. Aus. Als Biopic, Lindbergh-Biopic, weiß ich nicht, wie viel das taugt. Weil ich glaube, das war, wie du sagst, es ist nicht unbedingt das Interesse aus mehreren Gründen gewesen. Mhm. So, ne, also hat man so das Gefühl. Und hat auch, also fühlt sich sowohl von Billy Wilder als auch von Jimmy Stewart so an. Ne? Das sind beide irgendwie die, also in Jimmy Stewarts Fall halt einfach definitiv jemand, der einfach Fliegerei versessen ist und eins der bedeutendsten, wichtigsten Ereignisse in der Fliegereigeschichte so anschaulich wie möglich machen will. So, ne? Und bei Billy Wilder ist es mehr so dieses geschichtliche Event, das, ne, was das bedeutet hat, auch für jemanden wie ihn, der damals aus, war da 27, war da glaube ich schon in Berlin, oder?
Mhm.
Der das halt aus Europa auf jeden Fall verfolgt hat, ne? Und was das für ein Ding war, so. Mhm. Apropos Europa, was super weirder random Fact ist, aber den ich lustig fand, der Moment, wo er in Irland ankommt, ne, wo er aus dem Fenster guckt und diese Inseln sieht.
Mhm.
Die Insel, über die er da drüber fliegt, ist Gallic-Michael Island. Das ist der Drehort der Luke-Szenen in Star Wars The Last Jedi und Force Awakens. Das ist diese Insel.
Witzig.
Okay.
Wenn man es weiß, erkennt man es auch. Aber ich musste lachen, wo ich es gelesen habe. Ich habe es nicht auf Anhieb erkannt.
Okay, alles cool.
Sehr real. Aber diese Insel ist viel gefilmt. Ja, noch eine Sache zu diesen, es gibt ja diese Aerial-Stunt-Sequenzen, also was ich auch super krass fand, ne? Die haben die halt einfach, also ich meine, na klar, ich habe auch schon mal eine Aerial-Stunt-Show gesehen, aber ich finde es immer wieder krass, wenn man es sieht. Und die haben die halt für den Film gemacht und logischerweise deswegen immer und immer wieder. Halt auch praktisch gedreht und so. Und ich habe zwei konträre Geschichten gefunden über etwas, was passiert sein soll, während sie das gedreht haben. Nämlich laut Billy Wilder hat Jimmy Stewart ihm $100 gewettet, dass Billy Wilder sich nicht traut, einen eigenen, also selber einen Stunt zu fliegen. Also nicht als Pilot, sondern als derjenige, der quasi auf die, also ein Wingwalk nennt sich das, ne? Wenn man oben auf den Flügeln steht. Und Billy Wilder hat es angenommen, hat es gemacht und dann der Crew Freibier für $100 gekauft.
Ha.
Die andere Geschichte, die der Produzent erzählt, ist, dass der Produzent Leland Hayward Billy Wilder $50 geboten hat für den Stunt Und laut dieser Geschichte spendet Billy Wilder diese $50 dann an die Krebsforschung. Ich habe nirgendwo rausfinden können, welche dieser Geschichten jetzt wahr ist.
Mhm. Aber er hat es gemacht.
Aber es gibt ein Foto von ihm. Wenn ihr googelt Billy Wilder Wingwalk, gibt es ein Foto von ihm auf dem Flieger.
Crazy. Ich muss sagen, die Produzentengeschichte hört sich sehr wie Publicity an. Look what a cool and great guy Billy Wilder ist.
Ja, das stimmt.
Beziehungsweise auch die, auch das Freibier ist eigentlich so dieselbe Schiene, aber nochmal ein bisschen menschlicher. Aber das Spenden an, ja, an Krebsforschung ist dann so, als einfach. Da sind ja nur gute Aspekte. Mutig und warmherzig.
Mhm. Genau. Das klingt ein bisschen nach Publicity, absolut. Aber beide sind im Umlauf, deswegen, ich kann nicht festlegen, welche stimmt, deswegen sucht es euch aus.
Ja, aber crazy, dass er das gemacht hat. Ich hab das in deinem Skript gesehen, ich habe mir das Bild angeguckt und dachte mir, yo, der, interessant eigentlich dafür, wie sehr er es irgendwie gehasst hat, woanders, also außerhalb des Studios zu arbeiten, dass er sich dann doch für solche Sachen breitschlagen lässt.
Ja, das fühlt sich ja mehr so an wie, oh Gott, ich muss irgendwas tun, damit ich mich nicht zu Tode langweile. Ja, es spannt mich auf einen Flieger. I will do anything.
Man will, before going to therapy.
Man will wingwalk before will going wingwalk, to therapy.
Genau.
Aber ist krass, ich würde es auch ausprobieren, glaube ich.
Ja,
keine Ahnung. Klingt nach der extremsten Achterbahnfahrt, die man so machen kann.
Ja, eben, also I don't know.
Jo, ich würde noch eine Sache zu Lindbergh selber sagen. Wir haben jetzt mal angedeutet, der ja hier Nazi-Sympathisant und so. Das kann man sich nachlesen, wenn man will. Also nur so viel, er war einer von denen, die halt im sehr, oder ich glaube sogar der Kopf des America First Committees, also dieser Organisation, die im Anfang des Zweiten Weltkriegs für die amerikanische Neutralität geworben haben, keine Sanktionen gegen Deutschland zu verhängen, den ganzen Kram. Und ja, gibt schon so einige Aussagen und Texte von ihm, die sehr rassistisch, antisemitisch und so weiter sind. Also es geht so in diese Richtung, ja, also was die Deutschen mit den Juden gemacht haben, das war natürlich nicht gut, das spricht jetzt nicht für die Deutschen. Ich meine, die hatten schon ein Judenproblem, ja, schon. Aber so hätte man es ja nicht lösen müssen. Mm. So in diese Richtung geht es. Ja.
Alright.
Er war auch in den 30ern oft in Deutschland. Dem wurde auch von den Nazis irgend so ein Orden verliehen oder was weiß ich. Die fanden den auf jeden Fall ganz geil. Und es gab so ein Gerücht damals, wo das Lindbergh in den 30ern ein Spion für die USA eventuell gewesen sein soll, der halt an die Nazis ausspioniert hat. Da gibt es keine Belege dafür, aber Wilder hat dann später gesagt, das wäre eigentlich der Film gewesen, der ihn mehr interessiert hätte noch. Dann hätte er da auch noch über seine politische Arbeit reden können und die, ne, vielleicht eine Erklärung dafür finden können. Und Wilder hat auch dann drüber geredet, dass so wie er es empfunden hat, der Kidnapping-Fall und der extrem in der Öffentlichkeit und in der Presse ausgetreten wurde und sensationalisiert wurde und so weiter, dass das auch für Wilder so ein bisschen Mitschuld an Charles Lindberghs politischem Abrutschen quasi getragen hat. Und der Lindbergh-Fall war ja auch ein großer Einfluss auf Ace in the Hole. Ne? So ja. Presse, Sensationsgier und so weiter generell. Aber das wäre auch, ich glaube, das wäre auch der Film, den ich lieber gesehen hätte, ehrlich gesagt. Weil das klingt jetzt wieder nach was, wo es jetzt thematisch mehr was ist, wo Wilder was zu sagen hat dann auch. Ne? Mhm. Also, wie wird jemand ein Nazi-Sympathisant?
Ja, das wäre der interessantere Film gewesen. Einmal das und anderes auch die Kontraste zwischen dem Abrutschen und so diesem großen Erfolg und dann dazwischen hin und her zu gehen, anstatt zwischen dem Flug und so ein paar Jahre vorher, wo er geflogen ist.
Ja, auch dieses Gegenüberstellung von diesem krassen Erfolg und diesem Heldenstatus, die diese Person bekommt und dann, ja, was macht das mit der Person? Weil ich meine, dieses ganze politische Gedöns kam danach. Mhm. Hat es was damit zu tun? Weiß ich nicht, aber es wäre ein interessanter Film auf jeden Fall, denke ich.
Ja, total. Es gibt ja auch bestimmt also irgendwie Buchbasis, auf der man das aufbauen könnte.
Also ich habe jetzt so mich nicht tiefer damit beschäftigt, aber zu Charles Lindbergh gibt es sicher wahnsinnig viel.
Deswegen. Ich meine, also wenn es da keine Biografien gibt, dann weiß ich auch nicht.
Ja. Ja, es wär interessant. Es ist auch eine Person, mit der ich mich, also ich fände es interessant, mich mehr mit dem zu beschäftigen. Das ist jetzt halt für diesen Podcast nicht drin. Mhm. Aber es gibt genug andere Dinge, mit denen ich mich gerade eher noch beschäftigen würde oder beschäftige. Aber ich habe immer so, ich muss mich die ganze Zeit heute in der Früh, wo ich dieses Konzept geschrieben habe, die ganzen Hintergrundinfos rausgesucht habe, mich immer davon abhalten, noch mehr zu lesen. Und mich dann auf die Sachen zu beschränken, die wirklich jetzt aktiv mit dem Film zu tun haben. Deswegen habe ich das jetzt so auf dieses Minimum gehalten. Aber es ist schon viel interessanter Scheiß dabei, wenn man sich da tiefer mit beschäftigen will. Aber zurück zum Film. Der hatte ein Budget von fucking 7 Millionen Dollar, was sehr viel war für die Zeit. Mhm. Und hat letztlich lediglich 2,6 Millionen eingespielt. Ein ziemlicher Flop. Kack für Jimmy Stewart. Ich glaube, der hat mehr oder weniger diesen Film für Ummel gemacht. Ich weiß nicht, was er, also je nachdem, ob er halt am Gewinn beteiligt wurde oder am First Dollar Gross, also direkt von Anfang an, an jedem Dollar, der verdient wird, kriegt er einen Prozentsatz. Ich weiß nicht, was er für einen Deal hatte. Vielleicht, er war ein groß genuger Star, auf jeden Fall zu der Zeit, dass er auch so einen First Dollar Gross Deal haben könnte.
Mhm, dann hätte es sich ja schon wahrscheinlich gelohnt.
Ich denke, er hat schon irgendwas dran verdient, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall halt ein ziemlicher Flop. Jack Warner, der hat den Film später als das größte Desaster, das Warner Brothers jemals hatte, genannt.
Holy shit. Also finanziell betrachtet quasi.
Finanziell, ja. Also unter ihm auf jeden Fall. Ich meine, heutzutage.
Ja.
Lassen wir mal so stehen. Und Billy Wilder hat später darüber spekuliert, also der hat viel darüber spekuliert, warum dieser Film gefloppt ist, weil er eigentlich relativ zufrieden damit war und hat halt so gemeint, also dass halt 30 Jahre später nicht mehr, also erst ein bisschen schockiert war, wie wenig Leute sich noch daran erinnert haben, an diesen Flug generell, und hat dann so gemeint, dass es halt auch daran gelegen haben könnte, dass Charles Lindberghs Name nicht im Titel ist und dass halt die meisten Leute schon so weit davon entfernt waren, dass sie sich nicht mehr daran erinnern konnten, was ist The Spirit of St. Louis. Das klingt halt dann wie ein schnulziges, keine Ahnung, Kostümdrama über Leute in St. Louis.
Anstatt oder über Drogen. Oder sind wir da noch zu früh?
Das,
ja. Nicht während, nicht in dieser Ära.
Nee. Ja. Vielleicht ein Prohibitionsfilm. Spirit kann ja auch.
Ja, ne? Das stimmt, ja.
Spirituose heißen. Also alles Mögliche, aber über Fliegerei sagt dieser Titel, wenn man jetzt den Namen des Flugzeuges nicht kennt, sagt er jetzt erstmal nicht viel aus. Also das ist eine Überlegung, die ich jetzt nicht abwegig fand. Mm. Er wurde für einen einzigen Oscar nominiert. Best Special Effects, das auch. Also ich meine, wenn ein Oscar, dann der. Ja. Gewonnen hat er ihn natürlich nicht. Mhm. Und Jimmy Stewart hat später gesagt, dass das eventuell, also er hat, wenn er gefragt wurde, was von allen den Filmen, die er gemacht hat, sein Lieblingsfilm wäre, hat er immer diesen und The Man Who Shot Liberty Valance genannt. Und wenn er sich auf einen festlegen wollte, dann war es eigentlich immer dieser.
Damn. Hm.
Was ich interessant
fand. Also einen, den ich nicht gesehen habe und einen, den ich okay fand. Also, mal gucken.
The Man Who Shot Liberty Valance ist ein sehr guter Film. Aber also, ich meine, Vertigo und Rear Window sind alright also, here.
Ja, ich wollte gerade sagen. Weil das hat es für mich doch amplifiziert. So, okay, halt. Und das war, okay, das ist dann nochmal, das ist kein Billy Wilder-Skript bei Rear Window. Aber so. James Stewart Banter, also James Stewart gut geschrieben, wenn man ihm wirklich so Sachen zum Sagen gibt, die einschneidig und witzig und sonst was sind, dann ist einfach so, dann kannst du einen 5-Stunden-Film haben. Die Leute, also kannst dann nonstop dem zuschauen.
Ja. Ja. Habt ihr ein Fazit?
Ja, ich habe gerade
zu The Spirit of St. Louis.
Also bei mir hat sich's nicht so wirklich verändert. Ich kann schon, also das mit dem technischen, bin ich ja vorhin schon drauf eingegangen. Das sagt mir einfach nicht so zu. Vielleicht erinnert es mich auch zu sehr an dieses Theaterstück.
Das Trauma,
ja, tatsächlich. Und ja, also es ist ein super untypischer Wilder-Film und ich weiß nicht, ich kam nicht umhin, ihn die ganze Zeit innerlich mit Filmen zu vergleichen, die das einfach besser machen, was er versucht. Und das hat mir ultimativ dazu gebracht, ihn relativ weit unten rein zu sortieren. Bisher. Kann ja, wer weiß, vielleicht rutscht er ein bisschen weiter nach oben im Verhältnis, wenn noch andere Sachen dazukommen, aber ja. Eher nicht so überzeugt von Spirit of St. Louis.
Wo hast du ihn denn eingeordnet?
Ah, soll ich schon? Ich habe ihn auf, warte mal, die Plätze zu zählen, macht es wenig Sinn? Doch, macht Sinn. Er ist auf Platz 11 unter Seven Year Itch und über Bad Seed. Ich habe ihn noch über, ja, noch über Bad Seed tatsächlich.
Aha. Okay.
Ja, ich kann mich eigentlich nur Luke anschließen. Also für mich war es einfach, auch das Emotionale hat mir einfach gefehlt. Das heißt, die Aspekte, die ich appreciaten kann, die habe ich erwähnt und gesagt. Aber im Großen und Ganzen war ich nicht invested. Im Großen und Ganzen hatte ich zu oft Schwierigkeiten, irgendwie auch zu sagen, ich gebe dem jetzt meine Aufmerksamkeit. Also irgendwie, der Film hat mich so ein bisschen immer verloren. Und deswegen ist er bei mir ein bisschen weiter unten sogar. Und zwar ist er auf 12. Also ich habe ihn noch unter Bad Seed geschoben, weil tatsächlich Bad Seed, den fand ich noch etwas mehr engaging, so all in all, als Film-Experience, wenn man jetzt nicht nur einzelne Aspekte so auseinanderpickt. Deswegen ist er unter Bad Seed über Emperor Waltz auf Platz 12 bei mir.
Alright. Ja, also ich mochte den definitiv am meisten von uns. Der ist jetzt aber auch bei mir nicht wahnsinnig weit oben. Einfach weil es also wir haben es ja schon gesagt, ne, von den ganzen Wilder-Filmen fällt er so ein bisschen raus. Die technischen Aspekte und der generelle Competence-Porn haben für mich dann aber doch noch so gut funktioniert, dass er jetzt nicht ganz unten bei mir gelandet ist. Aber es ist ein bisschen, ja, ein Außenseiter in Billy Wilders Karriere. Bin gespannt, ob es dabei bleibt oder ob da noch andere kommen. Ich habe ihn eingeordnet auf Platz 10 über Seven Year Itch unter Major and the Minor.
Alright. Okay, ja, I can see that.
Und ich glaube, da ist er auch ganz okay, würde ich sagen.
Ja, also, ja, kann man nicht sagen.
Es ist auf jeden Fall spannend, möchte ich noch kurz sagen. Es ist schon spannend, ihn andere Sachen attempten zu sehen.
Voll.
Aber für mich ist einfach ein Attempt geblieben.
Ich meine, so, also ich kenne die meisten der folgenden Filme nicht, außer die wir schon gesehen haben. Und da schaut es nicht so aus, als ob er jemals zu den Biopics zurückgegangen ist.
Ja. Nee, also ich habe jetzt auch keinen im Gedächtnis.
Nö.
Ja. Punkt. Ziemlich sicher nicht. Der nächste ist auf jeden Fall kein Biopic, denn in der nächsten Episode reden wir über Love in the Afternoon oder Ariane, Liebe am Mittag. Und das, und darauf bin ich vor allem auch dann für zukünftige Episoden am meisten gespannt, ist sein erster Film mit seinem zweiten Langzeit-Writing-Partner I.A.L. Diamond. Da kommen noch die nochmal richtig gute Filme mit denen zwischen den beiden raus. Also darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, falls ihr Spirit of St. Louis geschaut habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen, aber auf jeden Fall in der nächsten Episode. Bis dahin.
Tschüss.